Heinis rechtes Auge sieht grausam, sein linkes mitleidig aus. Seine Stirn ist nackt, breit und ernst, sein Mund lachend und beweglich. Ich erzähle von Bärtchen Silias, das gestorben ist.
Ganz schön, sagt Heini. Reihendurchbrecherin 7 ist gefallen auf dem Felde der Ehre. Ein schöner Tod für ein neudeutsches Kind. Die Eltern werden noch jahrelang davon zehren.
Dr. Breslauer sieht blass und erschüttert aus.
Heini, ich bitte Sie, das ist doch fürchterlich. Ein 5-jähriges Kind, mein Gott, das arme Kerlchen.
Da Sie seit Jahren zu meinen besten Freunden gehören, Breslauer, kenne ich Ihren anständigen Charakter, Ihre zwar leichte, aber betrübenswerte Neigung zum Geiz. Sie müssen täglich, stündlich dagegen ankämpfen, Breslauer. Und Ihre wässrig-sentimentale Intelligenz. Dieses 5-jährige Kind, dieses arme Kerlchen, wäre in 3 Jahren durch den Stürmer geistig hoch entwickelt gewesen, hätte Ihnen auf der Straße Hep-Hep nachgerufen und Sie übler Vergewaltigungsversuche wegen denunziert. Toni, spiel noch mal das Lied vom Grafen.
Es schlief ein Graf bei seiner Magd.
Ich verstehe übrigens nicht, was Sie immer gegen die Rassengesetze haben, Breslauer. Unerhört human sind diese Gesetze. Stellen Sie sich mal vor, die Juden würden gesetzlich gezwungen, wöchentlich 3-mal mit Mitgliedern der NS-Frauenschaft zu schlafen.
Ach, Mutterlieb, Frau Mutter mein.
Heini, lieber Freund, Sie wissen doch, wie ernst alles ist. Hören Sie doch mit Ihren rohen Scherzen auf.
Ich werde nicht nur mit dem aufhören, was Sie rohe Scherze nennen, Breslauer, sondern bitter ernst werden. Sie sind Arzt.
Ich verstehe nichts von Medizin, aber eine Reihe von Leuten, die wahrscheinlich von selber gesund geworden wären, wenn Sie sich nicht größenwahnsinnig eingemengt hätten, betrachten sich als von Ihnen geheilt und gerettet. Sie haben eine jahrzehntelange Praxis hier in Frankfurt betrieben, genießen einen guten ärztlichen Leumund und scheinen demnach verhältnismäßig wenig Menschen umgebracht zu haben. Halten Sie Ihren Mund, trinken Sie, unterbrechen Sie mich nicht. Wahrscheinlich haben Sie ein paar wohlhabenden Leuten den Blinddarm rausgenommen, ohne dass es ausgesprochen nötig war. Ärzte und Installateure werden zu gleichen freundlichen Gaunertricks verführt, weil man sie nicht kontrollieren kann. Ich muss es gläubig hinnehmen, wenn einer in meinem Bauch oder in meinem Klosett schwierige und für mich kostspielige Störungen entdeckt. Wenigstens ein Glück, dass selbst hochkarätige Gallensteine nicht den Kurswert von Brillanten haben. Ich bin überzeugt, dass der Tag des jüngsten Gerichts für die gesamte Ärzteschaft kein angenehmer sein wird. Mit Ihnen wird man wohl verhältnismäßig milde verfahren, Breslauer. Einem Haufen Menschen haben Sie umsonst geholfen. Das will ich noch hingehen lassen. Das mag noch in Ordnung gewesen sein. Aber darüber hinaus leiden Sie an Anfällen von zu Rohheit aufreizender Sentimentalität. Wie alt sind Sie jetzt? 43. Ich hätte Sie für älter gehalten. Na egal, Schönheit und knusprige Jugendfrische hatten Sie nie zu verlieren. Warum versuchen Sie, sich Haare glatt zu streichen, die Sie nicht haben? Man will sie nicht mehr in Deutschland. Ihren Beruf dürfen sie nicht mehr ausüben, in ihrer Klinik nicht mehr operieren. Glück und meinetwegen auch Verdienst brachten es mit sich, dass man ihnen die Stelle des Chefarztes in einer Klinik Nordamerikas anbot. Sie werden ihren Beruf also weiterhin ausüben. Darüber hinaus verdienen sie Geld und können sorglos leben. Und nochmals darüber hinaus haben Sie den größten Teil Ihres beträchtlichen Vermögens im Ausland? Denken Sie an die Armen und Elenden, die hinausgingen, weil sie wollten oder mussten, die kein Geld haben, keine Stellung, keine einflussreichen Verwandten. Sie, Breslauer, fühlen sich misshandelt, bemitleidenswert und bereits jetzt als deutscher Emigrant, das soll Ihnen auch gegönnt sein, nur Mitleid dürfen Sie nicht von mir verlangen. Mein Mitleid brauche ich für Ihre 1000 Mitemigranten, die arm sind. Mögen es Arier oder Juden sein, Straßenarbeiter oder Gelehrte, ihre Armut bereitet ihnen ein gleiches Schicksal, das mit dem ihren Breslauer nichts gemein hat, nichts gemein haben wird. Vielleicht kommt ihnen einmal später ein Gedenken an andere Mitvertriebene. Sie werden solch ein Gedenken ängstlich verscheuchen. Sie werden im Begriff sein, das amerikanische Bürgerrecht zu erhalten. Sie stehen kräftig und stolz auf amerikanischem Boden, welch ein Land. Alle Menschen sind reizend zu ihnen, denn erstens haben sie Geld. Zweitens können sie was und sind fleißig dazu. Drittens sind sie von sanft freundlicher und trotzdem störrischer Gemütsart. Das heißt, sie gehören nicht zu denen, die gehasst werden, weil sie sich prügeln lassen. Denn in der letzten Sekunde fangen sie an, sich zu wehren. Viertens ist es ihnen höchste sinnliche Lust, sich einmal gegebenen Gesetzen, Sitten und Gebräuchen zu fügen. Sie haben ein glückbringendes Temperament, Breslauer. Und sie haben Geld. Was hast du, Sandchen? Willst du noch was trinken? Willst du, dass ich dir ein giftig schillerndes Praliné aus dem Trumpfautomaten quetsche, ohne den Groschen dafür einzuwerfen? Ich kann das. Heini hat den Arm um mich gelegt. Seine Stimme klingt so rund und rau. Ich könnte ihm stundenlang zuhören. Manchmal verstehe ich sogar, was er meint. Reden Sie nicht von Heimat, Breslauer. Ich kann sowas nicht hören. Heimat ist da, wo man gut behandelt wird. Auch für ein Elternhaus, in dem man mich als Kind misshandelt hat, werde ich als Erwachsener keine innigen Erinnerungen haben. Außerdem sind Sie Arzt, aus Lust an Ihrem Beruf. Blut und Eiter sind Ihre Heimat. Wenn Sie noch mal was von deutschem Wald sagen, stehe ich auf und lasse Sie allein sitzen. Sie wissen, dass Sie sofort jüdischer aussehen, wenn mein arischer Abglanz nicht mehr auf Sie fällt. Auch in Amerika werden sie Gelegenheit finden, sich im Sommer in Ameisenhaufen zu setzen und im Herbst Eicheln zu sammeln. Bis heute habe ich nicht gewusst, dass Wandervogelromantik zu ihrem Lebensglück gehört. Ich möchte nach Hause, aber ich bin zu müde, um aufzustehen und fortzugehen. Jetzt kommt auch noch der dicke, freundliche Herr Manderscheid. 50 Jahre alt ist er und hat die Inseratenabteilung einer Zeitung unter sich. Die Beine tun ihm weh. Er musste heute den ganzen Tag für die Winterhilfe sammeln. Ganz matt und elend sieht er aus. Seine Erkältung hatte sich auch geholt. Heini freut sich darüber.
Geben Sie mir 10 Mark, Manderscheid. Es macht nichts, wenn Sie nicht wechseln können. Geben Sie den 20-Mark-Schein ruhig her. Dankeschön, Manderscheid. Sie können sich setzen. Traurig für Sie, Manderscheid, dass Sie kein alter Kämpfer sind, sondern alter Volksparteiler. Waren, natürlich, waren. Schwere Sünden haben sie auf sich geladen, Manderscheid. Allzu lang haben sie im Venusberg des Liberalismus süß geschlummert. Jetzt müssen sie als moderner Tannhäuser mit der Winterhilfsbüchse so lange rumlaufen, bis grüne Knospen heraussprießen.
Große Angst hat der Manderscheid, wenn Heini so redet. Er möchte gehen, er möchte bleiben. Er bleibt, weil er müde ist. Er hat Angst vor Heini. Er hat Angst vor der Regierung, die ihm seine Stellung nehmen kann. Er will leben. Seine Frau will leben. Seine Kinder wollen leben. Ich schlafe wach. Meine Gedanken sind Träume. Meine Träume sind Gedanken. Von der Liska sollte ich sprechen zu Heini. Aber das kann ich doch nicht vor all den Leuten. Heinis Arm liegt auf meiner Schulter, ohne dass er es weiß. Wie würde die Liska mich beneiden? Zu ihr sagt er nur immer sie und gnädige Frau. Immer fällt dem Heini Zigarettenasche auf den Anzug, so grau und traurig beschneit sieht er dann aus. Wenn die Liska da ist, klopft sie manchmal die Asche von seinem Anzug. Und manchmal sagt sie, gestatten Sie, dass ich den Faden von Ihrem Kragen nehme, so mit rotem, gebrochenem Lachen. Dabei ist gar kein Faden an Heinis Kragen. Nur einmal anfassen wollte sie ihn. Nie ist die Liska weitergekommen mit dem Heini als bis zum Faden abnehmen. Und jetzt ist sie wie in 100.000 Teile gespalten. Wie Staub fliegt sie umher in der Luft. Immer wieder setzt sie sich auf andere Art zusammen, wie ein kunstvolles Mosaik, von dem sie denkt, es könne dem Heini gefallen. Das ist eine unerhörte Anstrengung für eine Frau. Und wie soll man bei Heini wissen, was ihm wirklich gefällt, da ihm doch anscheinend nichts gefällt?
Das Beste ist, Liska bleibt, was sie ist. Aber was ist man schon? Und auf keinen Fall genügt man sich ja für einen, den man liebt. Da sagt der Heini mal, grässlich sind diese großen, pompösen Frauen mit ihren Ballonbusen und teutonischen Prachthüften. Wenn so eine Frau einen kleinen Mann hat, muss ich an eine Kuh denken, auf der ein Floh hüpft. In dem Augenblick, wo Liska das hört, schnurrt sie zusammen. Auch ihr Busen wird kleiner. Heini sagt, so eine aufdringliche Plakatgesundheit, so eine schreiende Reklame für Buttermilch und Apfelkraut ist mir ekelhaft. Er sagt es nicht zu Liska. Er denkt gar nicht an Liska, wenn er sowas sagt. Aber Liska wird sofort blass, pudert sich noch blasser, glaubt, dass sie Schmerzen im Rücken habe und im Bauch und sieht matt und krank aus. Heini sagt, er könne nur helle, unbefangene Stimmen leiden. Sofort spricht Liska mit einer komischen, hellen Stimme und macht starre, aufgeregte Kinderaugen wie bei der ersten heiligen Kommunion. Ein paar Tage später sagt Heini, helle, kreischende Frauenstimmen würden ihm mehr Übelkeit verursachen als stinkendes Fleisch, das er essen solle. Sein ganzer Organismus könne durch eine helle Frauenstimme vergiftet werden. Schlampige, verdorbene, ungepflegte Stimmen hätten die Frauen, Mietshäuserstimmen. Weil sie zu faul sind, diese Weiber ihre auf der Straße spielenden Kinder zum Essen zu holen, kreischen sie von dem vierten Stock runter auf die Straße. Was soll so eine arme Weiberkehle schon hergeben an Stimme? Man hat mit einer Weiberstimme nie lauter zu sprechen, als dass es allenfalls der Mensch versteht, der einem gegenüber sitzt. Liska hat eine schöne, dunkle, runde Stimme. Sie machte sie hell. Statt nun wieder normal dunkel zu sprechen, versucht sie, ihre Stimme so tief und dunkel werden zu lassen wie ein unterirdisches Verlies und so rau wie die Stimme des Wachtmeisters Frockart, der manchmal ins Eichhörnchen kommt. Wegen jahrzehntelanger Versoffenheit wurde er entlassen. So eine Stimme kann keine Frau sich von heute auf morgen erwerben. Heini sagt, Frauen sollen Krankenschwestern sein. Nur Krankenschwestern haben Reiz für ihn. Sofort wird Liska krankenschwesterartig und sieht alle Menschen mit so sanftem, traurigem Mitleid an, als müssten sie bald an einer grässlichen Krankheit sterben. 3 Tage später sieht die Liska aus, als wolle sie in der Kaiserstraße auf den Strich gehen, weil der Heini nämlich gesagt hat, eine Frau müsse was Lasterhaftes an sich haben. Innerhalb von 4 Monaten war Liska mindestens 30-mal eine vollkommen andere Frau. Heini nicht. Heini sagt, Frauen müssen arbeiten. Liska arbeitet. Heini sagt, Frauen seien minderwertig und keiner opferfähig. Liska sieht sofort aus, als wolle sie sich die Gabel, mit der sie gerade noch Gulasch aß, ins Herz stoßen. Zufällig sah der Heini nicht hin, sonst hätte sie es getan. Und jetzt ist Liska zur Mutter geworden und will das Kind wieder los sein. Sogar ein gelogenes Kind wird man aber nicht so leicht wieder los. Heini sagte vor ein paar Tagen, eine Frau ohne Kinder sei eine taube Nuss. Was soll man mit ihr? Als wir alle nach Hause gingen, ging die vollkommen verrückt gewordene Liska unglücklicherweise neben dem Heini und erzählte ihm als Geheimnis, dass sie ein Kind habe von 8 Jahren. Sie habe es unehelich geboren, bevor sie den Algin heiratete. Heini interessierte das gar nicht. Kaum hörte er zu. Was er gesprochen hatte von tauber Nuss und so, hatte er längst vergessen und sagte, eine anständige und tapfere Frau würde sich weigern, in dieser fürchterlichen Zeit Kinder zu gebären. Nun will Liska eine tapfere und anständige Frau und das Kind wieder los sein. Darum soll ich mit Heini sprechen und ihm sagen, Liska habe gar kein Kind. Sie habe das nur so gesagt. Das Kind sei von einer Freundin, deren Fehltritt Liska auf sich genommen habe. Ich will das dem Heini auch gleich erzählen, obwohl es überflüssig ist. Denn alle Menschen interessieren sich für Liskas anstrengende, aufregende Wandlungen, außer Heini. Der sah sie gar nicht. Außer Heini bemerkt noch ein Mann diese Wandlungen nicht, nämlich der Algin. nachdem mir die Liska kennengelernt hat, wie nur ein Mann eine Frau kennenlernen kann, der jahrelang mit ihr lebt und ununterbrochen mit ihr schläft, hat er aufgehört, sie zu kennen. Das ist ebenso, als wenn man ein wunderbares Gedicht liest und es auswendig lernt aus Begeisterung und um es aufsagen zu können. Na, und wenn man es dann auswendig kann, dann kann man langsam anfangen, es wieder zu vergessen, was man auch meistens tut. Der Algin ist auch nicht eifersüchtig, weil der Gedanke ihm nicht kommt, ein anderer Mann könne sich in Liska verlieben. Denn er ist nicht mehr verliebt in sie. Trotzdem war diese Ehe noch nicht tot, sondern nur etwas schläfrig geworden, was ja bei vielen Ehen nach ein paar Jahren vorkommt und vorübergehen kann. Auch zwischen Liska und Algin wäre vielleicht noch alles gut geworden, wenn diese Betty Raff es nicht übernommen hätte, die Ehe zu retten. Früher hatte es dem Algin gefallen, dass die Liska die Natur einer Haremsfrau hat. Er hatte einen Hass auf Frauen, die arbeiteten, ohne es nötig zu haben. Denn fast alle hätten die Natur von Haremsfrauen, ohne es um Gottes Willen zuzugeben. Sie lebten geistig und arbeitsam ihrer Natur zuwider, bekämen dadurch einen gereizten, unangenehmen Charakter und um mal normal ihrer Neigung entsprechend leben zu können, flüchteten sie in die Krankheit. Die Liska würde gern ihr Leben abwechselnd in einer Badewanne mit warmem Wasser und im Bett verbringen. Sie steht nicht gern, sie sitzt nicht gern, sie liegt am liebsten. Darum tut sie manchmal vor sich und vor anderen, als sei sie krank, um mal ein paar Tage lang so zu leben, wie sie möchte. Liska wacht morgens auf. Ihr Bett ist breit und weich. Sie will nicht aufstehen, sondern noch halb schlafen, halb träumen. Lauter bunte, schwimmende Träume, zu denen sie Lust hat. Nur morgens, wenn man halb wach ist und halb noch schläft, hat man ja Gewalt über seine Träume. Liska müsste aufstehen zu einem Tag, der ihr keine Freude macht, weil sie zu faul für ihn ist. Sie mag nicht gehen, in der Wohnung nicht, auf der Straße nicht. Alle ihre Strümpfe sind kaputt. Frau Winter, die Putzfrau, vergaß sie zu stopfen. Liska hat keine Lust, mit Frau Winter zu schimpfen. Sie hat keine Lust, am Kaffeetisch zu sitzen, mit Algin und eine Zeitung zu lesen, die grau ist und die Hände schmutzig macht und eklig nach Petroleum stinkt. Sie will im Bett bleiben. Also wird sie krank. Ihre Stimme wird schwach, alles tut ihr weh. Man bringt ihr den Kaffee ans Bett. Man muss alle Sorgen von ihr fernhalten. Man muss ihr Zigaretten holen und den Manikürkasten auf den Nachttisch stellen und Lavendelwasser. Man muss ihr den Handspiegel bringen. Liska entdeckt Falten auf ihrem Gesicht und schläft traurig und ermattet wieder ein. Wenn sie aufwacht, muss Betty Raff kommen und sich auf den samtig-blauen Divan setzen und mit Liska über Männer sprechen und über die Liebe, was ja aufs Gleiche herauskommt. Zwischendurch muss sie Liska warmes Wasser holen, weil Liska sich manikürt, langsam und matt und stundenlang. Mittags muss ich Liska etwas kaltes Fleisch bringen und Weintrauben und Rotwein und dann bei ihr sitzen und mit ihr über Männer und Liebe sprechen. Nach dem Essen muss Liska baden, und zwar eine Stunde lang. Ich muss ihr Badesalz und Badepuder holen. Betty Raff muss das Frottiertuch und Liskas schönstes Seidennachthemd bringen. Beide müssen wir uns ins Badezimmer setzen, aufs Klosett, ins Waschbecken, egal wo, und mit Liska über Männer sprechen. Währenddessen räumt Frau Winter Liskas Zimmer auf. Liska liegt wieder im Bett. Frau Winter muss die blauen Vorhänge zusammenziehen. Leises blaues Tintenlicht füllt das Zimmer. Das Zimmer sieht rund aus, nirgends sind Ecken. Rund scheint das Bett, rund scheinen alle Möbel. Rund und weich ist der Geruch des Zimmers. Alle Stimmen, alle Geräusche sind rund. Ein Autohupen auf der Straße rollt als zarter, federiger Ball in den Raum. Liska spricht mit Frau Winter über Männer und Liebe. Frau Winter weiß viel. Sie kommt in viele Häuser und erfährt, was die Frauen mit ihren Männern erleben, denn fast alle vertrauen sich ihr an. Obwohl sie schwerhörig ist, hört sie immer noch genug von dem, worauf es ankommt. Sie ist klein und flink, mit roten Haaren und breiten, blassen Lippen. Eilig sind ihre Blicke und Schritte. Bei Gräfinnen hat sie früher gedient und versteht was von Männern und der Schönheit weiblicher Körperformen und wie man sie hebt. Sie liebt die Liska, rennt für sie, tut alles für sie. Am Nachmittag muss viel Kaffee in Liskas Zimmer gebracht werden und Cognac und Kuchen. Frau Winter muss im Zimmer bleiben. Betty Raff und ich müssen da sein. Gerti muss telefonisch herbeigerufen werden. Voll von Frauen ist Liskas Zimmer. Und alle müssen mit Liska über Männer und Liebe sprechen. Und in dem runden, tintig-blauen Schimmer des Raumes reden alle Frauen so nach und nach Dinge, die sie bei hellem, harten Licht sicher nicht sagen würden. Zuerst habe ich mich immer geschämt bei diesen Gesprächen, aber nun bin ich schon fast daran gewöhnt. Und interessant und lehrreich sind solche Unterhaltungen ja auf jeden Fall. Liska wird immer glücklicher. Nie ist sie so gesund, als wenn sie krank ist. Eine Königin ist sie, auf einem Thron aus weißen Kissen. Sie lacht und liebt alle Menschen. Frau Winter muss Schals und Seidenhemden aus dem Schrank holen. Die verschenkt Liska an alle, die da sind. Und jedem gibt sie genau das, was er gerne gehabt hätte.